Wissenschaft im Brennpunkt.
2017 sinkt die Zahl der Organspender in Deutschland auf ein historisches Tief. Rund jeden dritten Tag stirbt ein Patient auf der Warteliste, weil Organe fehlen.
Es gibt zu wenig Spender. In Deutschland ist es besonders krass. Ich glaube, jetzt muss man sich überlegen, ob es zur Herztransplantation von Mensch zu Mensch Alternativen gibt.
Wie wäre es, wenn Tiere die dringend gebrauchten Organe liefern? Vielleicht Schweine? Warum nicht, wenn dadurch Menschenleben gerettet werden?
Wenn man sagt, Schweineorgane und die Nase rümpft, die sind ja unsaubere Tiere. Ja. Wir stammen von den Schweinen ab. Ja. Und die haben Herzen, die sind ähnlich, haben aber Bausteine, die natürlich ein bisschen anders sind. Und das ist die Herausforderung, das hinzukriegen.
Nach vielen Rückschlägen geht es wieder voran. Die Schweine sind bereit.
Organspender aus dem Stall. Ein Besuch bei Schweinen von Michael Lange.
Willkommen auf dem Bauernhof, begrüßt mich Eckart Wolf am Moorversuchsgut bei Oberschleißheim, einige Kilometer nördlich von München.
Diese Anlage ist insofern etwas Besonderes, als die Tiere hier unter sehr hygienisch hochstehenden Bedingungen gehalten werden können.
Eckart Wolf lehrt molekulare Tierzucht und Biotechnologie an der Ludwig-Maximilians-Universität. Vor 20 Jahren wurde er bekannt, als er mit Klonkalb Uschi den ersten Klon aus Deutschland vorstellte. Gemeinsam gehen wir zu einem niedrigen, modernen Stallgebäude. Ob wir hineingehen müssen, ist das wirklich nötig, will er wissen. Denn ganz so einfach ist es nicht. Aber ich lasse nicht locker, also los.
Wir ziehen unsere Schuhe, Socken aus, desinfizieren uns Hände, Füße. Dann legen wir im Vorraum die Kleidung komplett ab, duschen uns inklusive Haarwäsche und ziehen uns dann die vorbereiteten Kleidungsstücke für den Innenraum des Stalls an. Und dann können wir hineingehen.
Alles ausziehen und ab unter die Dusche. Die Hygienevorschriften im Hightech-Stall sind strenger als im Krankenhaus. Schon 1905 verpflanzte ein französischer Chirurg Teile einer Kaninchenniere in ein nierenkrankes Kind. Von der Organabstoßung wusste man nichts. Das Kind starb nach 2 Wochen. Ähnlich tragisch verliefen spätere Versuche mit Organen von Ziegen, Schafen, Schweinen und Affen. Zuletzt 1984 erhielt ein 2 Wochen altes Baby in Kalifornien das Herz eines Pavians, Baby Faye. Auch dieses schwerkranke Kind starb 20 Tage nach der Operation. Ich frage mich, werden die gentechnisch veränderten Schweine Organe liefern, mit denen Menschen überleben? Der Aufwand, der betrieben wird, ist jedenfalls beträchtlich.
So, ich bin fertig.
Geschafft, nach etwa 5 Minuten. In blauer Stallkluft geht es in den Operationsbereich. Alles blitzblank, kein Schwein zu sehen.
Die Tiere werden im Nebenraum, das ist ein Vorbereitungsraum, eben schlafen gelegt. Und dann legt man sie auf eine Plane. Diese Plane wird dann im Kran eingehängt und so kann man eigentlich ohne jeden Stress für die Tiere sie dann rüber transportieren, schon schlafenderweise in den Operationsraum.
Ein Spezialkran für die 150 Kilo Kolosse schwebt über dem Operationstisch. In diesen Räumen führen Tierärzte künstliche Befruchtungen durch, unter Betäubung. Sie entnehmen den Schweinen Eizellen oder verpflanzen gentechnisch veränderte Embryonen in die Gebärmutter der Schweine. Aber natürlich will ich nicht nur leere Operationssäle sehen, sondern Schweine. Und die warten hinter der nächsten Tür.
Unsere Ferkel sitzen gerne unter Rotlicht, weil es da schön warm ist.
Oh, das sind so richtig kleine, süße Ferkelchen.
Genau, sind jetzt eine gute Woche alt. Und wir haben hier eine Einrichtung, mit der wir die Ferkel unter bestimmten Bedingungen mutterlos aufziehen können. Das heißt, wir haben keine Verluste, wenn die Mutter zum Beispiel keine Milch gibt.
Munter tollen die kleinen Ferkel umher. Versorgt werden sie über eine Milchpumpe.
Das Grunzen, die sind satt, denen geht's gut, es ist auch warm.
Wir sind hier jetzt in so einem langen Gang, man kann durch Fenster in die einzelnen Räume reinschauen.
Man merkt, hier riecht es auch deutlich stärker nach Schwein. Und wir können eben, ohne die Tiere zu stören, wirklich von außen in die Stallungen hineinschauen. Es sind hier auch Kameras installiert, sodass wir in der Nacht die Tiere sozusagen vom Computer aus beobachten können.
Die Schweine sollen möglichst wenig gestört werden. In den Abferkelabteilen kommen die Ferkelchen auf die Welt.
Wir gehen hier leise rein, um die Muttersauen nicht zu stören. Die sind hier mit ihren Ferkeln. Die sind jetzt etwa 3-4 Wochen alt.
Die schwere Muttersau will sehen, wer da kommt. Aber ihre Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt durch ein Metallgestell, damit sie ihre 5 kostbaren, genveränderten Ferkel nicht gefährdet. Unser Besuch sorgt für Unruhe im Stall. Seit über 30 Jahren versuchen Wissenschaftler, Schweine mit Gentechnik so zu verändern, dass sie als Organspender für Menschen in Frage kommen. Damals haben sie sich vieles einfacher vorgestellt. Eckart Wolf hat sein ganzes Forscherleben daran gearbeitet. Jetzt sind die Erfolge sichtbar und das Ziel, die Transplantation von Schweineorganen in Menschen, scheint in Reichweite.
Wir haben in aller Regel Eber, bei denen eines der beiden Chromosomen verändert ist. Und wenn wir die verpaaren mit ganz normalen Schweinen, dann sind eben nach Mendel 50% der Nachkommen genetisch verändert. Die anderen sind nicht genetisch verändert und können eben als Kontrollen fungieren in Experimenten.
Ja, der arbeitet schon hier am Schließmechanismus.
Den wird er nicht aufbekommen. Aber das sind durchaus sehr stattliche Tiere.
Eckart Wolf führt mich durch weitere Ställe. Stolz erklärt er den Spezialboden, klauenfreundlich und hygienisch einwandfrei, ohne Stroh. Und das hochmoderne Fütterungssystem. Es ist noch viel Platz in dem großen Stallgebäude.
Mit den Ferkeln sind es vielleicht 120 im Moment. Die Gesamtkapazität kann bis zu 1000 Tieren gehen, da wäre dann wirklich aber alles komplett voll. Wir gehen von einer maximalen Belegungsdichte von ungefähr 650 bis 700 Tieren aus.
Die ersten Tiere kamen aus einem krankheitsfreien Zuchtbetrieb. Die nächste Generation gelangte schon als Embryonen in den Stall. Alles, damit sich keine Krankheitserreger verbreiten. Viren lauern überall. Wenn die Organe ins Krankenhaus kommen, müssen sie absolut virusfrei sein.
Ja, das war's eigentlich.
Der Stall ist die eine Seite der Xenotransplantation. Von hier sollen die Schweineorgane kommen. Die andere Seite ist die Klinik. Hier warten mögliche Organempfänger und Chirurgen. Wie eine riesige Gesundheitsfabrik steht das Universitätsklinikum Großhadern am Stadtrand von München. Besucher strömen durch die kilometerlange Besucherstraße im Innern des Gebäudes, vorbei an Geschäften und kleinen Cafés.
Bitte nehmen Sie auf zu T.
Zum Glück weiß ich, wo ich hin muss. Nach unten, auf zu Gruppe H, vorbei an der Patientenstraße, in die Versorgungsstraße. Und dann Richtung orthopädische Werkstatt Streifeneder. Ich habe Zweifel. Hier sieht es eher aus wie in einem Keller. Aber dann finde ich das Büro von Bruno Reichert. Der emeritierte Professor ist einer der profiliertesten Herztransplanteure Deutschlands. Er arbeitete als Nachfolger des Transplantationspioniers Christian Barnard in Kapstadt und führte die erste Herz-Lungen-Transplantation Deutschlands durch. Heute befasst sich Bruno Reichert mit Xenotransplantation.
Die Versuche im Labor mache ich selber, also ich transplantiere. Der liebe Gott hat mir bislang eine gute Gesundheit gegeben. Ich zittere nicht. Ja, sehen tue ich mit Lupenbrillen, die man ja sowieso auch braucht, hervorragend. Und so mache ich das noch.
Bruno Reichert verpflanzt Schweineherzen in Paviane. Dabei sein darf ich nicht. Aber der 75-Jährige erzählt so engagiert, als stünde er im Operationssaal.
Wenn man jetzt sieht, dass im Labor diese Schweineherzen, die genmodifiziert sind, man nähte ein in aller Ruhe. Die sind unheimlich gut perfundiert, präserviert. Wenn ich das bei Menschen auch so machen würden, das wäre schön. Und dann geht die Klemme auf und die Herzen werden rosig. Und die zucken so ein bisschen, die zucken immer mehr und dann schlagen sie. Und das passiert immer wieder, immer wieder. Also mit anderen Worten, es ist da. Die xenogene Herztransplantation ist da.
Ein Schweineherz in einen Pavian hinein zu transplantieren, sei nicht einfacher als eine Transplantation in einen Menschen, versichert Bruno Reichert. Eher noch schwieriger.
Und Sie müssen verstehen, diese Tiere sind ja wilde Tiere, ja. Den können Sie sagen, jetzt sei mal schon ruhig und brav, ja. Sondern wenn der aufwacht, ja, dann ist der im Käfig drin, ja, und ist wild, ja. Und die Drainagen muss man rausmachen, da müssen alles, was den verbindet, ja, müssen raus sein, ja. Machen Sie mal eine Herztransplantation und ziehen Sie alle Drainagen vorher raus, ja. Das macht keiner, aber das müssen Sie im Labor, müssen Sie das hinkriegen, das muss funktionieren.
Ursache für die Misserfolge war in der Vergangenheit stets die Organabstoßung. Und so entstand in den 1980er Jahren die Idee, die Organe so zu verändern, dass sie nicht als fremd erkannt werden. Durch Gentechnik sollen Schweineorgane gewissermaßen getarnt werden, sodass das menschliche Immunsystem sie nicht erkennt. Gespannt beobachtet Bruno Reichert seit Jahren die Fortschritte der Tierzüchter. Wenn es nach ihm geht, ist die Zeit reif für klinische Studien am Menschen. Die Versuche mit Pavianen stimmen ihn optimistisch.
Wir haben die Anspannung her. Wir wollen jetzt eine Serie machen von 10 Tieren, ne, wovon 6 Langzeit überleben sollen. Ne. Das ist eine riesen Anspannung. Es ist jedes Mal, ich sage es an mein Team, es muss funktionieren.
2017 meldete ein Team aus den USA einen Erfolg bei Tierversuchen. Auch die Transplanteure aus Bethesda in Maryland verpflanzten genetisch veränderte Schweineherzen aus München in Paviane. Aber es handelte sich nicht um eine richtige Herztransplantation.
Man muss verstehen, dass das ein immunologisches Modell war. Diese Herzen waren im Bauchraum, sie waren nur im Kreislauf angeschlossen und die Herzen haben geschlagen. Das ist wie so ein Motor im Auto, der im Leerlauf läuft, aber das Auto nicht bewegt.
Als nächstes muss das Schweineherz die Funktion des Pavianherzens übernehmen und das Blut durch den Körper des Affen pumpen. 3 Monate hat ein Versuchstier in München diesen schweren Eingriff bereits überlebt. Jetzt heißt es abwarten. Und das ist für Bruno Reichert kaum zu ertragen.
Der Stand ist, dass wir es immer wieder wiederholen müssen, Langzeiterfolge haben. Es muss immer erfolgreich sein, dass der Druck, der auf mir ist, der Druck, der auf meinem Team ist. Dann irgendwann hoffen wir, dass wir so in 2, 3 Jahren damit anfangen können, uns dann mal anzumelden bei den Behörden, dass wir mal die ersten Eingriffe bei Menschen machen können.
Entscheidend wird die Qualität der Schweineorgane sein. Die Genmanipulationen führen Eckhard Wolf und sein Team in einem Laborgebäude durch, auf dem Moor-Versuchsgut, nicht weit vom Schweinestall entfernt.
S2, nur für berechtigte Personen, steht auf dem Türschild. Jetzt sind wir drin.
Wir befinden uns jetzt in unserem molekularbiologischen Labor. Wir müssen die Spenderschweine für die Xenotransplantation ja genetisch verändern, dass diese Organe nach Transplantation auf Primaten oder später mal auf den Menschen nicht abgestoßen werden.
2 genetische Veränderungen tarnen die Schweinezellen. Sie sorgen dafür, dass die Oberfläche der Zellen vom Immunsystem nicht mehr als fremd erkannt wird. Das verhindert eine starke, sofortige Abstoßung. Zusätzlich haben die Forscher in den letzten Jahren noch eine 3. Manipulation vorgenommen. Damit beeinflussen sie die Blutgerinnung.
Und der Komplex aus Thrombin und Thrombomodulin aktiviert dann das sogenannte Protein C und das verhindert eine ungewollte Blutgerinnung.
Nutzen Sie hier eigentlich auch die Genschere CRISPR-Cas, die so viel von sich reden lässt? Oder Sie haben ja schon angefangen lange vorher.
Ja, wir haben lange vorher angefangen. Man braucht das nicht unbedingt, aber es erleichtert natürlich die Arbeit ganz erheblich, weil damit die genetischen Modifikationen sehr viel einfacher, schneller und präziser durchzuführen sind.
Abstoßungsreaktion und Blutgerinnung sind nicht die einzigen Risiken, die von Schweineorganen ausgehen. Im Erbmaterial der Tiere befinden sich Viren, die sich im Laufe der Evolution dort festgesetzt haben. Manche Wissenschaftler befürchten, dass diese schlafenden Viren bei der Transplantation wieder aktiv werden. Um das zu verhindern, haben US-Forscher von der Harvard Medical School 62 schlafende Viren aus Schweinezellen herausgeschnitten, mit Hilfe der neuen Genschere CRISPR-Cas9. Eckhard Wolf glaubt nicht, dass diese umfangreiche Genmanipulation notwendig ist. Bei bisherigen Transplantationsversuchen mit Schweineorganen in Affen waren Virusgene nie ein Problem. Wir gehen nach nebenan ins Zelllabor.
Der nächste Schritt, wenn also das entsprechende Genkonstrukt hergestellt worden ist, ist, dass man dieses Genkonstrukt in bestimmte Zellen einbringt, die für den Kerntransfer geeignet sind.
Wo sind jetzt die Zellen?
Die Zellen befinden sich in diesen Brutschränken. Dort werden sie bei 37 Grad gehalten. auch in einer Gasatmosphäre, die die Zellen mögen. Die Luft ist mit Wasser gesättigt. Und hier sehen wir die sterilen Werkbänke, unter denen werden die Zellen letztlich manipuliert. Es wird das Medium gewechselt und so weiter, um zu verhindern, dass die infiziert werden beispielsweise.
Dann folgt der dritte Schritt, das Klonen, der Kerntransfer. Ganz vorsichtig spritzen die Forscher unter dem Mikroskop einen Zellkern aus der genmanipulierten Zellkultur in eine Schweineeizelle. Ähnlich wie beim Klonschaf Dolly. Noch immer ist die Effizienz beim Klonen vergleichsweise gering. In nur 5% aller Versuche kommt ein gesundes Ferkel zur Welt. Mich interessiert der entscheidende Schritt der Xenotransplantation. Der Schritt zum Menschen in die Klinik. Und der steht tatsächlich bevor. Allerdings noch nicht bei der Herztransplantation, sondern bei sogenannten Inselzellen. Das sind insulinproduzierende Zellen der Bauchspeicheldrüse. In wenigen Einzelfällen erhalten Diabetiker heute Inselzellen von verstorbenen Organspendern. Schon bald könnten diese Inselzellen von Schweinen stammen. Im Foyer der Medizinischen Klinik 3 an der Universitätsklinik in Dresden. Morgens füllt sich der Wartebereich in der Eingangshalle. Einige der Patienten leiden unter der Stoffwechselstörung Diabetes Typ 1. Die Patienten können das Hormon Insulin nicht mehr bilden und müssen es spritzen, um ihren Zuckerhaushalt in Gang zu halten. Das Auf und Ab des Zuckerspiegels ist manchmal lebensbedrohlich, belastet viele Organe und schädigt sie. Kerstin Merkel kennt das. Sie ist Mitte 50 und leidet seit über 40 Jahren an Diabetes Typ 1.
Wenn der Zucker hoch und runter geht, macht man vieles durch und dann ist man schwach und dann legt man sich hin und das passiert mir eigentlich gar nicht mehr.
Kerstin Merkel hat vor einigen Jahren fremde Inselzellen von einem verstorbenen Spender erhalten. Weltweit wurde diese Behandlung bereits bei über 1000 Patienten durchgeführt. Die Uniklinik Dresden ist der einzige Ort in Deutschland, wo das möglich ist.
Man hat immer gehofft und gewartet, aber es kann natürlich auch lange dauern. Bei mir war es reichlich 1,5 Jahre. Da war ich gerade auf Arbeit. Das war am 30. Oktober 2010. Da wurde mir gesagt, dass Zellen für mich da sind. Und da haben wir uns natürlich auf Arbeit riesig gefreut und uns alle umarmt. Ne? Und am 1. November war es dann soweit. Da sollte ich dann früh in die Klinik reinkommen. Da wurde nochmal alles untersucht, vorbereitet. Und dann wurde noch ein paar Mal wurden die Zellen überprüft. Und abends gegen 22 Uhr war es dann soweit.
Von der guten Nachricht bis zur Transplantation dauerte es gerade einmal 2 Tage. In dieser Zeit wurden die Inselzellen des Spenders in einem speziellen Reinraumlabor der Dresdner Klinik gereinigt und untersucht. Dann ging alles ganz schnell.
Nach 2 Tagen wurde dann gesagt, dass die Zellen anfangen zu arbeiten. Und das war super.
Kerstin Merkel hat jetzt eine stabile Grundversorgung mit Insulin. Kürzlich war sie mit ihrem Mann und ihren Zellen sogar unterwegs. In den USA mit der Harley über die Route 66.
Ich glaube, ich habe sehr, sehr gute Zellen.
Die Transplantationen finden im Operationssaal statt. Dem Reich der Chirurgen. Wieder heißt es für mich, umziehen und Hände waschen. Der leitende Chirurg ist gerade fertig und nimmt den Mundschutz ab.
Und schon ist die Leber draußen. Hallo Jürgen Weitz, grüße Sie.
Wir sind jetzt im Operationsbereich, ganz in grün, und Sie kommen gerade aus einer Operation raus.
Genau, wir haben eine Patientin operiert, die Lebermetastasen, also Absiedlungen eines Dickdarmkrebses in der Leber hatte. Und die einzige Chance der Heilung ist, dass man die Leber partiell entfernt. Und das haben wir gerade durchgeführt, das ging sehr gut. Der Patient hat eine gute Chance.
Aber wir waren schneller.
4 weitere grün gekleidete Personen stehen noch rund um die Patientin. Bei einer Inselzelltransplantation sind es noch mehr, erklärt Chirurg Jürgen Weitz. Das Chirurgieteam und das Internistenteam, das die Zellen vorbereitet hat.
Technisch ist die Inselzelltransplantation für den Chirurgen, wenn man weiß, wie es geht, relativ einfach. Ist nicht zu vergleichen mit einer Gesamtorgantransplantation, beispielsweise einer Bauchspeicheldrüse. Da muss man ja die Blutgefäße und auch die Bauchspeicheldrüse selber chirurgisch anschließen, wir nennen das anastomosieren, also eine Nahtverbindung schaffen. Und das ist bei der Inselzelltransplantation nicht so. Da werden ja die Inselzellen von unseren schlauen Internisten herausgelöst aus der Bauchspeicheldrüse und das ist dann letztendlich wie eine Infusion, aber eben in die Fortader. Das ist ein bisschen tricky, aber nicht besonders schwierig.
Muss es da manchmal auch schnell gehen? Es geht ja auch um eine Spende, die manchmal relativ kurzfristig eintritt, oder ist das gut planbar?
Also eine Verstorbenenspende ist leider nie planbar. Und dann muss natürlich das Team rund um die Uhr bereitstehen, und zwar an jedem Tag im Jahr. Deswegen ist das nur in Zentren machbar, klar. Da geht es nicht um Sekunden, aber es muss zeitnah erfolgen, weil natürlich das Gewebe, wenn es nicht durchblutet ist, kann man sich ja vorstellen, langsam an Lebenskraft verliert und deswegen ist das Ganze schon zeitkritisch.
Die verpflanzten Inselzellen liefern eine Art Grundversorgung mit Insulin. So verhindern sie gefährliche Unterzuckerungen. Das heißt aber nicht, dass die Patienten kein Insulin mehr spritzen müssen. Die bisherigen Erfahrungen sind gut, versichern mir die Dresdner Ärzte. Aber Inselzellen für die Transplantation sind knapp. Und zwar noch knapper als Organe. Warum, das lasse ich mir von der Leiterin des Inselzellprogramms, Barbara Ludwig, erklären. Die Oberärztin ist Spezialistin für Diabetologie und Endokrinologie am Universitätsklinikum Dresden.
Die Bauchspeicheldrüse als gesamtes Organ, als Organtransplantation steht immer an erster Stelle. Und nur Organe, die für die vaskularisierte, also die Gesamtorgantransplantation, nicht zur Verfügung stehen bzw. die nicht geeignet sind, die können dann im Nachgang für die Inseltransplantation verwendet werden.
Wer fremde Inselzellen erhält, muss genau wie andere Transplantationspatienten sein Immunsystem mit Medikamenten kontrollieren. Sonst würden die neuen Zellen angegriffen und abgestoßen. Um auf die starken Medikamente zu verzichten und um in Zukunft auch Tierzellen verpflanzen zu können, wollen die Dresdner Ärzte die Inselzellen abschotten oder, wie sie sagen, verkapseln. Eine kleine runde Dose, nicht größer als eine Dose für Hautcreme, liegt auf dem Tisch vor Barbara Ludwig.
Also das ist ein sogenannter Bioreaktor, so wird er bezeichnet. Das ist letztlich nichts anderes als ein System zur Verkapselung von Inselzellen aus der Bauchspeicheldrüse isoliert. Und die Idee hinter diesem Konzept ist, dass wir Inseln in so einen abgegrenzten Bereich einbringen und damit eine Immunbarriere schaffen, sodass das Immunsystem des Empfängers nicht mit den Spenderzellen in Kontakt kommt und wir damit keinerlei Abstoßungsreaktionen zu befürchten haben.
Also die Inselzellen, auch die leben da drin, die produzieren dann auch Insulin. Das gelangt auch nach draußen durch die Membran. Nährstoffe und Botenstoffe, alles gelangt durch die Membran rein und raus. Was kommt denn nicht durch die Membran durch?
Ganz spezifisch kommen die Teile des Immunsystems, Zellen des Immunsystems, nicht durch diese Membran durch. Und damit haben wir tatsächlich eine suffiziente Immunbarriere und können zum einen Zellen von anderen Menschen transplantieren, ohne Immunsuppression zu verwenden, oder aber auch Schweinezellen verwenden, die eben vom Empfängerorganismus dann nicht als solche erkannt werden und damit auch nicht angegriffen und abgetötet würden.
Die Zellen sind gut vor dem Immunsystem versteckt. Eine gentechnische Veränderung von Schweinezellen ist deshalb nicht notwendig. Die runde Dose wurde von einer Biotechnologiefirma in Israel entwickelt. Chirurgen pflanzen sie in den Bauchraum ein, die Zellen darin sind in einer gelartigen Substanz fixiert. Die runde Dose enthält außerdem einen Sauerstofftank, der sich von außen befüllen lässt. Dazu dienen zwei Anhängsel. Der Chirurg befestigt sie unter der Bauchdecke. Mit einer Spritze lässt sich dann Sauerstoff hineingeben und der gelangt über kurze Leitungen in den Bioreaktor. Bald könnte er medizinisch eingesetzt werden. Darüber spreche ich mit dem Leiter der Klinik und der Abteilung für Innere Medizin, Professor Stefan Bornstein.
Wir hatten diese Kammer mit menschlichen Zellen auch schon mal bei einem Patienten eingesetzt, mit großem Erfolg.
Als nächstes wollen die Dresdner Ärzte eine klinische Studie mit Schweinezellen beantragen. Dann könnten erstmals tierische Zellen, abgeschirmt im Bioreaktor, einen Menschen mit Insulin versorgen. Im Tierversuch bei Affen hat das bereits funktioniert, über ein halbes Jahr lang.
Und wir haben zunächst mal gesehen, dass das System sicher ist. Wir sehen keine Antikörperproduktion, wir sehen keinen Transfer von irgendwelchen Viren. Soweit wir das jetzt einschätzen können, bestehen hier keine Probleme, keine Gefahren. Wir sehen, dass mit dieser Insulinproduktion aus der Kammer die Blutzuckerspiegel sich deutlich verbessert haben, dass auch eine gewisse Produktion wieder von Insulin nachweisbar ist. Das Ziel ist zunächst mal nicht, vollständig den Insulinbedarf dieser Tiere oder auch dann später der Patienten zu ersetzen, sondern eine gewisse Basisproduktion an Insulin zu gewährleisten, damit die Patienten diese Unterzuckerung, die Regulation wieder spüren. Mit einer Optimierung der Kammer erwarten wir natürlich dann auch, dass wir den Insulinbedarf vollständig abdecken können.
Die Dresdner Ärzte sind nicht die einzigen, die versuchen, fremde Zellen im Körper abzuschirmen. Pionierarbeit bei der Verkapselung von Inselzellen hat eine Biotechnologiefirma in Neuseeland geleistet. Sie verkapselte Inselzellen in eine Gelhülle, allerdings ohne umgebenden Bioreaktor. Das Prinzip wurde mehrere Jahre in klinischen Studien getestet. Die Firma erwartet bald die Ergebnisse der Phase 3 und hofft auf eine Zulassung durch die zuständige Behörde in den USA. Stefan Bornstein ist von dem Konzept nicht überzeugt.
Aus unserer Sicht ist, wenn man das einfach in diese Zellen in den Bauchraum hineingibt, nicht zielführend. Die Zellen sterben doch leichter ab, es fehlt Sauerstoffzufuhr. Die Ergebnisse, die wir bisher gesehen haben, sind auf Sicherheit geprüft, aber zeigen noch keine klinisch so vielversprechenden Ergebnisse, wie wir das für unsere Patienten erhoffen würden.
Verschiedene Ideen und Systeme kämpfen um ihren Platz in der Medizin. Ich habe gelernt, wenn es um Tierzellen für schwerkranke Menschen geht, ist nichts einfach. Die Forschung der letzten Jahrzehnte brachte immer neue Hindernisse zutage und hat sie dann Schritt für Schritt überwunden oder umgangen. Große Durchbrüche brauchen Zeit. Sicherheit geht vor. Und dennoch, die Spezialisten sind optimistisch. Ob die Patienten bald Hilfe erwarten können, es wäre ihnen zu wünschen.
Organspender aus dem Stall. Ein Besuch bei Schweinen. Von Michael Lange. Es sprach der Autor. Ton und Technik Wolfgang Mertens. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Knoll. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.